Die Lesung für den Gottesdienst heute findet ihr bei Johannes im ersten Kapitel, Verse 1 bis 14. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt.
Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, deine Herrlichkeit klarer zu sehen. Und wir bitten dich, dass unser Leben durch dein Licht erleuchtet wird. In deinem Namen. Amen. Wir sind eigentlich in Kapitel 9. Und ihr wollt bestimmt wissen, warum wir in Kapitel 1 angefangen haben. Zunächst mal brauche ich eine Brille, weil diese Bibelversion ist sehr klein gedruckt. Warum fangen wir in Kapitel 1 an? Also was ich immer wieder bei Johannes feststelle, dieser Johannes, der das geschrieben hat, nicht derjenige, der das gelesen hat, was ich immer bei ihm feststelle, ist, dass sein Erzählstil etwas anders ist, als wir bei den meisten Autoren im Neuen Testament vorfinden. Man könnte vielleicht sagen, statt so sehr linear zu erzählen, was eins nach dem anderen passiert, erzählt er in großen Bogen oder große Kreise, die immer wieder zu ähnlichen Punkten zurückkehren, aber jedes Mal mit neuen, tiefgreifenderen Einsichten. Und ein Beispiel dafür ist, was wir in diesem berühmten Prolog lesen. Hier werden Themen kurz dargestellt, die dann immer wieder erscheinen im Laufe des Evangeliums. In 9 bis 13 hörten wir von zwei Reaktionen auf das Licht, das in die Welt kommt. Ich lese dann wieder 10 und 11. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und in den nächsten Kapiteln kommt Johannes immer wieder zurück zu diesem Thema. Diese Reaktionen, Antworten auf Jesus, Licht der Welt. So hörten wir vor zwei Wochen diese Behauptung Jesu zum Thema Licht. Und jetzt können wir nach vorne gehen, bis 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Sondern wir das Licht des Lebens haben. Und letzte Woche haben wir gehört, dass eine Auswirkung dieses Lichts ist, dass wir Wahrheit erkennen, die frei macht. Und in unserem heutigen Kapitel, Kapitel 9, geht es weiter um Licht. Es ist ein ziemlich langes Kapitel. Wir werden das Ganze zusammen lesen in Abschnitte. Hier erzählt Johannes die Geschichte auf spannende Art und Weise. Wir sollen diese Geschichte genießen. Wir sollen versuchen, die Situation, die er beschreibt, vor Augen zu bringen. Aber ich möchte, nachdem wir von Anfang des ganzen Evangeliums angefangen haben, jetzt vom hinten in diesem Abschnitt anfangen, in Vers 39, auf der nächsten Seite. Der ganze Vers. Daraufhin sagte Jesus: Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Ihr seht da die Verbindung mit Kapitel 1. Wieder zwei Reaktionen auf das Licht. Die Besonderheit hier ist, dass er eher einen Prozess beschreibt. Wir könnten vielleicht diesen Prozess als eine Art Reise betrachten, eine Reise in zwei Richtungen. Sehend werden, blind werden. Meine These heute Nachmittag wäre, dass wir uns alle auf eine diesen beiden Reisen sind. Entweder sehen wir immer mehr und immer klarer, wer Jesus ist, was dieses Licht ist, oder wir sehen immer unklarer und schwammiger. Wir leiden immer mehr unter dieser geistlichen Blindheit. Und hier ist ein Gedanke, eine Fragestellung, die ihr vor Augen halten könnt, während wir von den Ereignissen und Gesprächen hören, die Johannes hier erzählt. Denk mal darüber nach. Wo bin ich in dieser Geschichte? Mit welchen Figuren oder Gruppen oder Einzelnen in der Geschichte bin ich zurzeit unterwegs? Es ist eine Serie von Gesprächen. Am meisten sind es Dialoge, wo nicht zwei Menschen, sondern zwei Parteien oder manchmal nur zwei Menschen vorhanden sind. Oft sind diese Dialoge eher Auseinandersetzungen. Ich habe das ganze Kapitel in 7 Szenen aufgeteilt, die ich jetzt lese mit einigen Bemerkungen unterwegs. Szene 1, Jesus und seine Jünger. Das ist 1 bis 7, aber ich lese zunächst 1 bis 5. Es fängt an mit einer Frage, die vielleicht nicht die gescheiteste Frage in der Geschichte der Menschheit gewesen ist. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nun, die Antwort von Jesus bedeutet nicht, dass es niemals eine Verbindung zwischen Schuld und Krankheit gibt. Zum Beispiel in Römer 1 ist es klar, dass es doch manchmal so ist. Es bedeutet nur, dass dies nicht immer der Fall ist. Wir sollten es nicht einfach voraussetzen, wie die Jünger hier gemacht haben. Für die war es klar, dass es um Schuld ging. Sie gingen davon aus. Ihre Frage ist nicht, gab es Schuld in dieser Situation oder gab es keine Schuld? Die Frage war, wo liegt die Schuld? Bei ihm oder bei seinen Eltern? Und Jesus sieht es ganz anders. Weder noch, sagt er, und gibt diese andere Sichtweise. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Eine völlig andere Kategorie. Nun, wie die meisten schon wahrscheinlich wissen, werden die Wunder Jesu von Johannes oft als Zeichen gekennzeichnet. Sie sind da, um nicht nur um menschliches Leid zu lindern, sondern um etwas zu zeigen, um etwas offenzulegen. Und hier benutzt er das Wort Zeichen nicht, wie in früheren Kapiteln, aber dasselbe ist gemeint, wenn er sagt, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Es soll ein Zeichen werden. Das bedeutet, wenn wir vom Wunder lesen, sollen wir nicht bloß bewundern, was passiert ist und denken sozusagen, cool, was für ein tolles Wunder. Stattdessen sollen wir die Frage stellen, was wird hier gezeigt? Was wird hier offenbart? Auf was ist das, für was ist das ein Zeichen? Hier ist also der Bericht von diesem Wunder. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Siloach bedeutet Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Das war Szene 1, Jesus und seine Jünger. Und ein bisschen weiter. Aber jetzt Szene 2, der Blindgeborene und die Nachbarn, das ist 8 bis 12. Sie trafen ihren Augen nicht zu. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollen sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? Fragten sie. Oh, ich weiß es nicht, erwiderte er. Er scheint zunächst nicht besonders neugierig darüber, wer dieses einzigartige Wunder getan hat. Er steht vielleicht noch sehr am Anfang dieser Reise dem Licht entgegen. Beziehungsweise ist er noch nicht auf diese Reise eingestiegen. Szene 3 ist die Theologen, ich nenne das lieber als Pharisäer, die Theologen und der Blindgeborene, 13 bis 17. Sie stellen fest, was Jesus falsch getan hat, gegen welches Gebot er verstoßen hat. Aber sie sind uneinig darüber, wie sie dieses Ereignis deuten sollten. Man merkt, dass sie auch noch nicht auf dieser Reise angefangen haben. Die sind unsicher, in welche Richtung es gehen soll. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht hat und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Er weiß immer noch nicht, wo Jesus ist, aber er wagte es, eine Meinung über ihn zu formulieren. Auf der Reise ist er in Bewegung gekommen. Szene 4, die Theologen und die Eltern von diesem Mann. Johannes berichtet nicht nur, was gesagt wird, sondern auch warum, was steht dahinter. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Ihre Antwort zeigt Wirkung, denn sie werden jetzt in Ruhe gelassen. Ihr Vorschlag wird hingegen wahrgenommen, denn es kommt zu einem zweiten Gespräch zwischen den Theologen und der Blindgeborenen. Das ist Szene 5. Diesmal ist das Gespräch etwas länger, etwas ausführlicher. Und der Mann ist nun etwas mutiger geworden und dazu ziemlich fresh. Und eigentlich gibt es eine gewisse Ironie hier. Die Theologen stacheln ihn an, eine bestimmte Antwort zu geben. Und was dabei herauskommt, ist das krasse Gegenteil von dem, was sie vorhatten. Der Druck von ihren Fragen erzeugt eine einwandfreie Logik, eine mutige Frechheit und eine tiefsinnige theologische Einsicht, wie wir jetzt hören werden. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwidert der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollen sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Bisschen frecher. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Noch frecher. Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, wo er herkommt. Jetzt kommt die Logik. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man dann, denn solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Und jetzt die tiefgreifende theologische Einsicht. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Ihre feindlichen Fragen treiben ihn weiter vorwärts auf diese Reise Richtung Licht. Und jetzt kommt Jesus wieder auf die Bühne. Szene 6. Jesus und der Blindgeborene. Und während ihr dies hört, denkt daran, dass der Mann Jesus eventuell noch nie gesehen hat. Er wurde gesandt, um die Augen zu waschen. Aber es kann sein, dass er noch nie zurückgekehrt ist, noch nicht Jesus persönlich gesehen hat. Das würde einiges erklären, was wir jetzt hören. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer er ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Dieser letzte Satz ist zweideutiger, als man in dieser Version merkt. Das Wort Herr kann mit sowas wie Sir übersetzt werden. Oder es kann bedeuten, der Herr. O Herr, in diesem Sinn. Die Worte, er warf sich vor ihm nieder, kann auch bedeuten, er betete ihn an. In der Luther-Übersetzung heißt es so, er betete ihn an. Es kann also sein, dass dieser Mann zumindest in den Anfangsphasen zum Glauben gekommen ist. Auf jeden Fall ist er auf dieser Reise entscheidend weitergekommen. Und so kommen wir zur letzten Szene, aus der ich am Anfang zitiert habe. Szene 7, Jesus und die Theologen. An seine Schlussfolgerung in Vers 39 nehmen sie Anstoß. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehen werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Aber ihre Antwort erweist sich als eine Art selbstgebaute Falle oder ein Eigentor. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hattet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Sie haben im Grunde bestätigt, was er behauptet hat. Sie werden blind. Also zwei Reisen in entgegengesetzten Richtungen. Keine bleibt unverändert nach einer Begegnung mit Jesus. Man wird dadurch in die eine Richtung, Richtung Licht, oder in die andere Richtung, weg vom Licht geschoben. Und jede von uns ist im Grunde auf so eine Reise. Richtung das Licht, das in Jesus ist, oder weg von diesem Licht, das in Jesus ist. Diese Reise weg vom Licht zuerst. Die Theologen kommen mit vorgefertigten Meinungen und versuchen, ihre feste Überzeugungen bestätigt zu bekommen. Sie sind nicht richtig offen. Sie wollen eigentlich die Wahrheit nicht wissen. Sie sind nicht bereit, die Tatsachen auf die Wurzeln nachzugehen. Sie wollen nur das hören, was ihnen passt. Heute gibt es auch solche Menschen. Sie möchten mehr von Jesus wissen, aber sie erwarten, dass er genau in den Rahmen, in der Schublade passt, den sie für ihn vorbereitet haben. Er soll bestätigen, was sie schon denken. Er soll sie nicht herausfordern, neu zu denken. Und dafür gibt es eigentlich keine Ausrede. Sie haben die nötige Information. Man könnte diese Zeichen und Wunder von Jesu als Hinweise und Beweise beschreiben. Die sind Hinweise auf seine Identität. Wer ist es, mit wem wir hier zu tun haben? Er sagt, er sei das Licht der Welt. Und wir fragen uns, was er damit meint. Dann heilt er einen Blinden und wir erkennen, er kann Menschen sehend machen. Er kann sie wohl auch in das Licht der Wahrheit bringen, wie wir letzte Woche gehört haben. Das Wunder ist ein Hinweis auf seine Identität. Für die, die offen sind und bereit sind, darüber nachzudenken. Ich bin das Licht der Welt. Aber was nutzt es, wenn es nur Worte sind? Jeder kann behaupten, dass er das Licht der Welt ist. Beweis dafür, dass diese nicht nur hohle Worte sind, hätten wir auch gern. Und dieser Beweis liefert auch dasselbe Wunder, das geschieht. Und gerade dies hat der Blindgeborene als Erster erkannt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Das ist Logik pur, was der Mann da sagt in den Versen. Weil der nicht sieht, wird sehend, ist sehend geworden. Er merkt, dass er jetzt persönlich in seinem eigenen Leib der Beweis hat, dass Jesus von Gott kommt. So werden die Werke Gottes an ihm offenbar, oder wie das in dieser Version heißt, an ihm wird sichtbar, was Gott zu tun vermag. Hier in diesem Fall ist es ganz klar, wozu das Zeichen dient. Ein Mann, der blind geboren war, also von Geburt an, das bedeutet am schwierigsten zu heilen, dieser Mann wird geheilt. Das, was Jesus im vorigen Kapitel behauptet hat und hier wiederholt, stimmt. Vers 5, ich bin das Licht der Welt. Es gibt keine Ausrede, keinen guten Grund, sich nicht auf die Reise in die Richtung des Lichts zu begeben. Eine Reise dem Licht entgegen. Eigentlich war das schon beschrieben in dieser ersten Aussage Jesus in 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer auf diese Reise mit mir mitkommt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wir haben diese Entwicklung beim Blindgeborenen beobachtet. Vom Desinteresse und Unwissen zu immer klarere und einsichtiger Überzeugungen. Keiner bleibt unverändert nach einer Begegnung mit Jesus, dem Licht der Welt. Wir haben von einem Mann gehört, der nicht sehen konnte, und sehend geworden ist. Nicht nur im biologischen Sinn, sondern vielmehr in geistlicher Einsicht. Und wir haben von Menschen gehört, die behaupten, gut sehen zu können und die stattdessen blinde werden. Keiner bleibt so, wie er oder sie ist. Keiner bleibt unverändert nach einer Begegnung mit Jesus. So müssen wir darüber nachdenken, wo wir auf dieser Reise sind, in welche Richtung wir unterwegs sind. Lassen wir dafür sorgen, dass wir in der guten Richtung, dem Licht entgegen, auf Reise sind. Lassen wir einander auf diesem Weg ermutigen und beistehen. Und lassen wir anderen helfen, Jesus zu begegnen und sich auf diese Reise zu begeben. Wir wollen andere helfen, Jesus auch als das Licht der Welt zu erkennen. Was Jesus damals mit einem Mann gemacht hat, macht er noch heute mit allen, die zu ihm kommen, mit offenen Herzen und offenen Augen. Vertraut ihm also. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Lasst uns beten. Lieber Jesus Christus, wir wollen auf dieser Reise mit dir sein. Weg vom Umherirren im Finsternis und mit dir als Licht unseres Lebens unterwegs zu sein. Aber das schaffen wir alleine nicht und wir bitten dich um deine Hilfe. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns hilft, uns auf diese Reise zu begeben, uns und auf diese Reise zu bleiben. Und wir möchten bitten, dass jeder, der hier ist heute, auf dieser Reise bleibt, dass jeder von uns bleibt, einer, der nicht sehen konnte, aber sehend geworden ist. Bewahre du uns davor, Richtung Blindheit zu gehen. Öffne du unsere Augen immer mehr, damit wir dich immer klarer sehen und immer treuer bezeugen können. Und wir bitten das in deinem heiligen Namen. Amen.